Pro und Contra diese Woche mit einem bunten Strauß, sagt man dann doch normalerweise, ein Potpourri an Themen, ein Korb, ein Krattenfall, freudiger Fakten, Zahlen und wilde Spekulationen, unter anderem der AC Biel, der jetzt doch noch Alarm geschlagen hat, Servet, der für Alarm sorgt in der Super League. Beim Odermatt kann man den Alarm abstellen, der gönnt einfach. Und wir fragen uns, warum jubelt eigentlich niemand? Das und geht jetzt.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Es ist Montag, 26. Februar. Tut eigentlich nichts zur Sache, aber es tönt immer gut, wenn man so bedeutungsschwanger am besten noch die Uhrzeit ankündigen. 12:31 Uhr. Es muss dann auch irgendetwas zwischen. Nicht etwas mit einem Null hinten sein. Dass man. Das schafft so Pseudonähe. Montag, 26. Februar, 12:31 Uhr. Jetzt geht's los.
Und geht's los.
Spielt gar keine Ahnung mehr, warum. Also es hat unser lieb Kollege Roger Benoit, der das sicher aus guten Gründen gemacht hat. Übrigens letzte Woche auch angewendet, der Kniff, wo es in einem von diesen Testtagen in Bachrhein so einen Kanaldeckel geklüpft hat. Ich glaube, 10:24 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist der Kanaldeckel abgeschmiert.
Ja, das sind Kniffe.
Da bin ich gerade Ding gewesen. Also,
das ist ja so.
Von dem her. Vom Roger lehren heisst Siegen lehren. Drum machen wir das jetzt hier auch. Also, jetzt mittlerweile ist es 12:32 Uhr und wir sollten zum Thema kommen. Wie geht's?
Gut.
Ist etwas los in dem Eishockey?
In dem Eishockey ist etwas los. Schön.
Schon.
Es geht etwas. Ja, und unterhaltsam ist sehr. Und jetzt kommen sogar noch Massnahmen dazu. Man sieht, es lebt. Es geht um die Wurst und man ist nicht einfach bereit, um das so hinzunehmen, was so passiert, sondern man versucht sich dagegen zu wehren. Nehmen wir reden jetzt von Biel, EHC Biel.
Es kommt darauf an, von was du redest. Ich schon.
Ja. Der EHC Biel hat den Panikknopf gedrückt, kann man dem, wenn man dem so sagen will, hat auf jeden Fall der Trainer entlassen, austauscht, Sportchef Steinecker am Bande für die letzten drei Spiele, weil man nicht will zuschauen, wie die anderen Playoffs spielen.
Das ist wahrscheinlich auf den Punkt gebracht, was passiert ist. Unser geschätzter Kollege Marcel Alemann hat gestern geschrieben, wir haben jetzt endlich den Fehler eingesehen, dass wir den Petri Mattikainen, den finnischen Sportsfreund, an die Bande beordert hat im letzten Sommer als Nachfolger vom letzter finnischer Sportsfreund, logischerweise, der vor ihm an der Bande war, Antti Törmänen, viel besungen, die Geschichte mit der Krebserkrankung, dem Finale, der Finalniederlage gegen Genf. Und es wirkt ein bisschen so, der hat immer schon ein bisschen so gewirkt. Und im Nachhinein ist es natürlich einfach zu sagen, dass es nicht funktioniert hat, offensichtlich nicht. Als hat man zum Spielerversteher Törmänen, der im Zweifel, kann man glaube schon so sagen, er hat 5 Grad sein, hat man eine harte Hand gesucht und eine gefunden, ehemaliger Polizist, das ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, wahrscheinlich gibt es ganz einfühlsame Polizisten, die später Trainer werden in irgendeiner Kapazität, tun wir denen jetzt natürlich Unrecht, aber in diesem konkreten Fall war es schon einer, der auch mit dem Ruf gekommen ist, ein harter Hund zu sein und nicht lang zuzuschauen, wenn es nicht so läuft, wie er will. Das Problem ist nur, der Erfolg gibt im Nachhinein ganz klar Varianten Eisrecht. Eben mit dem Törmänen ist man relativ kurz vor dem Meistertitel gestanden und mit den, was sind es jetzt, 49 Matches, die der Petri Mattikainen gemacht hat mit Bio in der Qualifikation, steht man auf Platz 11. Nachdem Langnau gestern sogar noch gewonnen hat. Also man ist im Moment nicht einmal in der Play-in-Plätze, muss man korrekterweise sagen. Also nicht einmal die Rettungsleine, die man irgendwann eingebaut hat, für die Plätze 7 bis 10 erreicht man. Jetzt kann man noch sagen, lange noch ein Match mehr, nur einen Punkt mehr, die könnte man jetzt noch überholen. Aber Stand jetzt würde man am nächsten Montag oben in die Ferien gehen.
Ja, ich glaube, das war ein bisschen der Hintergrund beim Club und beim Sportchef Steinegger, dass man jetzt etwas machen muss. Perspektive, die drei Matches, die man hat, gegen Davos, gegen Lugano, umgekehrt, glaube ich. Und dann noch in Genf. Ja, wenn du so weiterspielst, wie am Schluss in Rapperswil auftreten bist, dann musst du davon ausgehen, holst keinen einzigen Punkt mehr. Und dann lange Tage, das verlangen auch schon, wenn sie mit einem Punkt vorne sind. Die spielen dann noch geklaut, das muss gerade nichts heissen, das kann auch schief gehen, wenn für die der Druck dann auch wieder ein bisschen grösser ist. Aber ja, dass man da noch alles versucht, finde ich schon richtig. Also, dass man nicht die Saison einfach sausen lässt, wie der Stoney gesagt hat, das wäre zu einfach. Finde ich schon, die Massnahmen jetzt, man versucht noch in die Play-In reinzukommen. Und wie es so schön heisst, die Floskel, jetzt ist wieder alles möglich, dann, was ja auch stimmt. Ja, klar, wenn du 11. und 12. bist, dann ist nichts mehr möglich, dann hast du einfach Ferien. Das wäre total unbefriedigend eigentlich. Eine Position, die Pufferzone dort, ist ja gut und recht, du bist nicht gefördert. Ich glaube, von diesen Playouts, Playout-Finale haben alle riesen Respekt. Was auch verkehrt ist, eigentlich sollte das ein ganz anderer Prozess sein, aber um das geht es jetzt nicht. Aber Biel hätte jetzt müssen sagen, wir wollen nicht einfach nach 52 Spielen fertig sein, wir wollen noch mindestens eine Chance haben, um in die Playoffs hineinzukommen.
Und? Schaffen sie es?
Oh. Also im Moment, gut, das ist einfach. Die Tigers überzeugen mich eher, die haben irgendwie auch das Momentum auf ihrer Seite und scheinbar, ja, es ist weniger schwer für sie. Bei Biel hast du die Mühen jetzt und natürlich kann der Trainerwechsel, wenn er nicht so abläuft wie ein Kloten zum Beispiel, dann bewirkt das nochmal etwas und Biel hat die Möglichkeit, zum daheim oder auswärts jede Mannschaft zu schlagen. Das haben wir schon gesehen, das haben wir erlebt. Die Saison ist jetzt nicht so gelaufen, aber wenn jetzt der Trainer tatsächlich die Mannschaft so an der Entfaltung vom optimalen Leistungszustand gehindert hat, dann müsste ja jetzt der Knoten platzen. Das heisst, dann müsste etwas ganz anderes dabei rauskommen. Dann müsste es auch möglich sein, dass man da noch Punkte holt und den Schritt noch schafft. Nur, ja, lange nach dem Spiel mehr, hat nur einen Punkt mehr, aber das bedeutet gleich, Biel muss noch Punkte holen.
Schaff, also eigentlich ist es ein komischer Moment, um den Trainer zu wechseln, wenn wir ehrlich sind. Also es ist jetzt wirklich, wir haben vorhin den Panikknopf erwähnt, es ist jetzt schon, ja wahrscheinlich nicht 5:45, sondern 11:45, hat man gemerkt. Dann kommt noch so ein Auftritt wie gegen Rapperswil dazu, wo man 5:0 verloren hat. Und ich glaube, wenn der Goalie nicht so gut aufgelegt gewesen wäre, Harry Setteri, wie er es war, dann wäre das noch deutlich höher geworden. Also vielleicht dann auch eine Offenbarungseid, wenn man so will. Aber am Schluss wird man sich, gut, vielleicht kommt jetzt alles anders, man wird Zehnter, Reutz fällt von hinten auf und wird Meister. Und dann haben wir natürlich keine Ahnung gehabt, Martin Steinegger und seine Kollegen in der sportlichen Leitung bei mir, ACB, haben alles richtig gemacht. Aber eigentlich ist der Zeitpunkt extrem spät. Und jetzt eben, jetzt kannst du noch feuerwehrmannmässig in diesen drei Matchen versuchen, etwas rauszuholen. Du änderst ja die Spielweise von einer Mannschaft nicht mehr nachhaltig. Du tust ja nicht mehr, eigentlich ist ja die Qualifikation auch dafür da, um dir gute Gewohnheiten anzueignen, die dann die in den Playoffs noch immer tragen, möglichst weit. Jetzt wird gewisse Sachen über den Haufen werfen, automatisch. Klar, du kannst auf den Befreiungseffekt hoffen, okay. Aber, ja. Also, es lässt mich auf eine Art ein bisschen ratlos zurück. Ich verstehe, man hat in Biel, das hat der Steinegger gestern bei uns auch gesagt, man ist nicht der Club, der aus der Hüfte schießt, war seine Formulierung. Vielleicht hat man aber irgendwann mal ein bisschen, man muss ja nicht aus der Hüfte schießen, wenn man es nach 30 Runden macht. Man kann das ja auch dann mit Bedacht machen. Jetzt wirkt es ein bisschen wie aus der Hüfte geschossen. Eine Woche vor Playoffs.
Ja, also, gut, letzte Möglichkeit, um noch etwas zu ändern. Und wenn man dann den Trainer als Culprit, also Verantwortlichen für die Situation identifiziert hat, dann muss er es machen. Ja. Oder eben die andere Möglichkeit, was irgendwann lässt die Saison aus außen und werden dann halt 11. Keine Gefahr rum. Aber dann willst du den Eindruck mitnehmen im Sommer nachher. Das, musst du ja nachher sagen, hätten es gleich noch versuchen sollen. Wir hätten die Chance gehabt, um noch Zehnter werden, dann wäre es jetzt ganz anders rausgekommen. Für mich, ich sehe das Problem darin, dass man es schon mal geschafft hat, die Saison. Und das kostet eine Mannschaft wahnsinnig viel Energie. Sie haben am Anfang sind wirklich eine sehr schlechte Saison stark gehabt, um zwar Katastrophen nicht überzustrapazieren. Und haben dann die Wende geschafft mit dem Mattikainen. Oder? Das kostet einfach Energie. Die Mannschaft muss sich anstrengen. Da wird ein Haufen Knorz dabei gewesen sein. Und eben ein Trainer mit einer harten Linie, das nützt sich einfach ab. Und dann irgendwann gibst du dann auf, wenn du dann nochmal einbrichst und dann musst du wieder mit dem gleichen Mechanismus dahinter, das magst du als Spieler nicht mehr hören. Oder? Und dann glaubst du es nicht mehr und dann kommt es so aus. Ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen der Ablauf gewesen. Ist auch nicht grob der Fehler vom Trainer, weil man gewusst, wie der ist und hat ihn genau darum geholt. Aber dann musst du ihn dann halt gleich trennen von ihm. Ich muss sagen, ich finde es richtig. Ja,
Panik-Knopf
finde ich, ja, das hat immer so eine negative Konnotation, klar. Panik-Knopf, sie haben die Nerven verloren. Aber das ist jetzt im Vergleich zu dem, was Kloten macht, immer noch in sehr ordentlichen Bahnen abgelaufen. Und ich habe das Gefühl, das ergibt für mich auch Sinn, oder? Was Kloten gemacht hat, ergibt überhaupt keinen Sinn. Das jetzt in einer Phase, wo die Firma gewinnt, dann gleich der Trainer wechselst und das auch vorher noch ankündigst oder die Leute erfahren es, weil halt die Leute auch noch plappern. Und dann musst du den Trainer wechseln, mitten in einer Hochphase drin, was absolut absurd ist. Da hast du jetzt gleich noch, und das kann auch die Anhängerschaft berücksichtigen, man versucht alles. Das finde ich eigentlich noch positiv, dass man nicht einfach sagt, wir werden jetzt halt 11 dann schauen zu. Und wenn uns dann sagen, ja, wir hätten gleich noch eingreifen sollen, gell? Das wäre richtig gewesen. Ich finde, das ist mir eigentlich allen schuldig. Nicht vergessen, die Mannschaft, die ist vor einem grossen Umbruch, da weiss man schon, Forster hört auf, Raggeb geht, Künzle geht, Kessler geht, dann hast du noch, wer hast du noch?
Hischier
geht auch. Das sind doch Leute, wenn man an Bild denkt, fallen einem genau derig Spieler ein und die sind alle weg noch, also ein riesen Umbruch. Und ich glaube, die Basis, es ist jetzt schon nicht mehr so, wie es war, logischerweise, wenn du im Finale warst. Und jetzt musst du um Play-Ins kämpfen. Aber auch, sage jetzt mal, als Illustration für mögliche Kandidaten, die noch kommen könnten, da versucht man gleich eigentlich noch mit vernünftigen Massnahmen, die man sportlich rechtfertigen kann, das Maximum rauszuholen.
Nein, ich glaube, dass man es jetzt macht, ist richtig. Ich glaube, es ist zu spät. Das ist jetzt aber im Nachhinein auch einfach zu sagen, das ist mir schon klar. Und ich glaube, es zeigt schon etwas, nämlich das bewusst einen anderen Entwurf zu suchen. Das beobachten wir ja häufig, das ist nicht ein Spieler, das ist jetzt nicht eine Idee von Martin Steinegger gewesen. Und vorher hat nie jemand so einen Plan gehabt. Also, ist ja klar. Aber so der Versuch, okay, die eher, ich sag jetzt mal, verständnisvolle Art und die Nähe an den Spieler auch vom Denken her Art zu ersetzen durch etwas komplett anderes. Durch halt Strenge und Zucht und Ordnung, hat jetzt fast gesagt. Das ist jetzt wahrscheinlich im Jahr 2024 auch nicht mehr ganz korrekt. Aber wahrscheinlich liegt Wort wie so oft oder wäre die Ideallösung irgendwann in der Mitte, dass man sagt, okay, wir wollen ein bisschen mehr Struktur oder wie auch immer, dass man es dann nennen will. Okay, das ist ja völlig nachvollziehbar. Dass ein Anti-Törmann, der doch eine einmalige Bindung aufgebaut hat zu dieser Mannschaft in all diesen Jahren, auch mit seiner Krankheitsgeschichte, die dann noch dazugekommen ist, dass du den nicht kannst ersetzen als Typ 1-2, ist ja auch klar. Dass man nachher nicht die Flucht sozusagen in die Gegenrichtung antritt, dass im Nachhinein ist der Beweis erbracht, dass das nicht funktioniert hat. Die Frage ist, also ich gehe davon aus, man wird das jetzt lernen. Ein Gedankenspiel, das man natürlich auch machen konnte, du hast gesagt, es kommt ein Umbruch. Man hätte natürlich auch sagen okay, man behalten den Trainer, man reitet das jetzt noch irgendwie zu Ende, mal schauen. Und nächstes Jahr ist ein neues Jahr, mit neuen Spielern zu einem guten Teil, die dann auch kommen, im Wissen, wer da an der Bande stehen wird und dann nicht einfach vorgesetzt bekommt. Ja, wäre auch eine Variante gewesen.
Ich glaube, das war auch die Idee gewesen, grundsätzlich, aber mit der Voraussetzung, dass man mindestens Play-ins erreicht. Oder? Und, das hat auch Sinn gemacht, dass man gesagt hat, gut, ja, es hat dann weniger rum, die an den Türmännern gewohnt waren und vor allem die Linie gut gefunden haben. Ja, dass man die Spieler nicht diktieren lässt, was man von den Trainer herstellt, finde ich auch richtig. Also, aber gleich trotzdem musst du musst einen Trainer haben, der einigermaßen empathisch mit den Spielern umgeht, dass da eine Bindung entsteht. Immer nur Krawall funktioniert, das ist sehr schwierig. Ja, das wird es dann schon. Und das ist, glaube ich, auch mit der jungen Spielergeneration, die dann heute kommt, das will man auch nicht mehr. Also die können mit dem nichts anfangen, ob jetzt das richtig, falsch, hart oder weich ist, ist eigentlich gleich.
Es ist halt so.
Es funktioniert einfach nicht mehr, ja. Oder? Und auf das musst du auch einstellen, weil sonst laufst du einen Hammer. Das hast du jetzt hier gesehen. Mit dieser Methodik, da brauchst du dann schon viel, viel, viel Zuckerbrot auch noch. Also, und das kann man beim Mathe fast nicht vorstellen. Also das Zuckerbrot und Peitsche, das System, das funktioniert schon auch noch. Aber es muss mehr sein von der Empathie, sonst geht es nicht mehr. Das kannst du niemandem mehr verkaufen. Und zufälligerweise gut rausgekommen, tut heutzutage fast nichts mehr. Das bringst du nicht her, nur mit Knochenmühle bei den Spielern. Der Spieler funktioniert schon so, wenn der Erfolg da ist, dann ist er ziemlich viel gleich. Dann akzeptierst du mehr. Logisch, geht uns im Alltag auch so. Aber auch dort, also sehr kritisch beobachtet, nicht nur von den Spielern selber, sondern wir schauen auch drauf. Oder? Man will ja gewisse Sachen zu Recht auch nicht mehr, gewisse Verhaltensgrundsätze, die sich geändert haben. Das hat alles einen Einfluss. Und so will auch Mannschaft behandelt werden, logisch. Das gehört dazu.
Ist ja echt noch lustig. Der Pio ist ja eine relativ alte Mannschaft in dieser Saison. Wenn man jetzt sagt, die junge Spielergeneration will das nicht mehr. Man hat also, kann man das sagen, ein bisschen Sammelsurium, ein Freigeister in das Seeland gelockt mit den Brunners und Kuntis und Co. Mhm. Ja, wo dann halt, ja, was, wenn man sich so zurechtlegt, kann man dann auch gar nicht so überrascht sein, dass es nicht aufgegangen ist. Mal schauen, was da noch kommt. Gehen wir zum Fußball.
Ist das Fußball, da steht Servet, macht das Meisterrennen wieder spannend. Könnte man aufs Hockey übersetzen?
Ja, aber
noch nicht ganz so.
Was wir wetten, ist ja darüber reden, dass ich richtig tippt habe letzte Woche. Ja, das ist mir ein grosses Anliegen, was damit auch gemacht.
Lösen wir es aber gerade auf.
Gestern Sonntagabend, 16:30 Uhr, Abpfiff war. Ich weiss nicht, wenn es fertig war, wahrscheinlich so 18:21 Uhr. Der Schiedsrichter abpfiffen. Und dann war klar, dann haben wir den René Weiler gesehen, jubeln. Und das hat er zu Recht gemacht, weil Servet hat bei IB auswärts 1-0 gewonnen. Das entspricht zum einen von der Tendenz her meinem Tipp. Ich habe behauptet, es ging 3-1 aus. Du hast IB als Sieger gesehen. Was jetzt nicht die absurdeste Vorhersage war. Aber eine falsche in diesem konkreten Fall.
Total falsch in dem Zusammenhang. Ja, ich habe ein akademisches 1-0 gesehen dort.
Mhm, mhm. Es war ein akademisches 1-0 gewesen.
Aber
einfach für die anderen. Was ja die gute Nachricht ist aus Fansicht, es wird nochmal mindestens ein Bier ein bisschen spannend in der Schweizer Fußballmeisterschaft. Vor Abpfiff war es 7-Punkte-Differenz zwischen IB auf Platz 1, Servet auf Platz 2. Jetzt sind es logischerweise mit den 3 Punkten für Genfer noch 4. Ist jetzt nicht gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber mindestens muss man nicht wahnsinnig viel Fantasie haben, um sich können vorstellen, dass das in irgendeiner Form noch könnte eng werden. Ich bin ja gespannt, wie jetzt der Streich, der nach 33 Matches gezogen wird, einen Einfluss hat, wenn nachher in der Championship Round, wie es neudeutsch heisst, dann noch eine die besten Mannschaften jeweils gegeneinander spielen. Die 5 Matches nachher gegen die richtig guten, also wo man dann wirklich das Niveau auch muss hochheben und nicht irgendein Slow zwischendurch noch überkommt, um 3 Punkte abholen. Also,
oder GC.
Oder wer willst du noch unter den Bus schöpfen? Das andere
ja, Lausanne. Nein, ich schaue jetzt einfach gerade da drauf, wer unter dem Strich ist. Bitte schön. Das ist also.
Faktenbasiert.
Absolut. Winterthur muss ich nicht erwähnen, weil meine, die sind siebter. Das ist eine solide Leistung vom Herrn Rahmen dort, ja, also, was der gemacht hat.
Die Voraussetzungen in Winterthur aller Ehren wert.
Also, das ist vor dieser Saison der Wechsel, oder? Also, ja. Der Berner ist von Winterthur zu GC und der Rahmen hat in Winterthur übernommen. Und der Rahmen ist jetzt auf Platz 7 mit 34 Punkten und der Herr Berner ist auf Platz 10 mit 28 Punkten.
Hm.
Sieg Rahmen. Schauen wir das mal so
an. Das angeklärt?
Wenn ich oben schaue, was mich jetzt interessieren würde, wenn dann die Ding, die, der Strich gezogen wird nach 33 Runden, die wissen, wer von denen oben am meisten davon profitiert hat, gegen die unteren zu gewinnen und wer eher stärker gewesen ist.
Gegen seinesgleichen.
Genau, also nicht gegen geschätzten Kollegen Roth. Jeweils beim Erling Haaland, muss man sagen, geschätzte Kollege Roth ist Manchester United.
Ist nicht ganz unbefangen.
Und sagt, jeweils der Haaland schiessig auch noch gegen Wehrlose.
Ja.
Was nicht ganz stimmt, aber ich sehe seinen Ansatz. Also der Zorn spielt
gut, das habe ich mit. Nein, ich letzte Woche wissen, im Darwin Nunez ja auch unterstellt.
Ja.
Ist niemand gefeit davon, ja, so steile These aufzustellen.
Ich will schon wissen, welcher von denen oben dann. Und ja, also grundsätzlich muss man sagen, gut, wenn es spannend ist, wünscht man sich ja. Also,
das,
gute kann man nicht, es gibt nichts, was dagegen spricht. Außer aus IB-Sicht, dass man. Weil das Lustige ist ja immer noch bei Bayern, die sind immer zufrieden gewesen damit. Die haben gesagt, ja, und sollen die anderen halt besser werden. Dass die Liga. Also, was nicht passiert auf dem Sport, ist, dass es langweilig wird. Das ist eigentlich ein Killer. Dass es gleich noch funktioniert, sowohl in der Bundesliga als auch in der Superliga, ist eigentlich erstaunlich, dass die Leute noch überhaupt noch kommen, wenn es nur noch immer Seriensieger und Serienmeister gibt. Es wäre schon Zeit, dass einmal, gut, FCZ
hat's mal geschafft zwischendurch.
Die IB-Serie unterbrochen, wenn jetzt Servette noch kommt, muss man sagen, dann gibt es wieder ein bisschen, ja, dann muss IB ja, mindestens einmal sagen, was machen wir jetzt, um wieder spitze zu werden. Würde lustig sein. Schade ist einfach, dass nachher schon ein grosses Loch klafft bis zu der nächsten. Ja. Sind dann auch wieder auf St. Gallen schon 11 Punkte, Zürich 12.
Ja, nachher kommen die Inkonstanten, oder? Also die, die eigentlich relativ gut sind.
Eben darum möchte ich wissen, was zum Beispiel beim FCZ, was haben die für eine Bilanz gegen die oberen 5 Gegner und gegen die ohne dran, die 6.
Ja gut, also, die Bilanz kannst du sowieso kübeln jetzt. Nachdem seit dem Abgang von Bo Henriksen auf Mainz komplett andere Strategiefahrt mit, jetzt haben sie, glaube ich, 3 Debütanten in der Aufstellung gehabt, am Sonntag. Dann sind noch Nachwuchskräfte reingekommen. Zwischenzeitlich der Herr Di Giusto, der Kleinbruder vom Vinti Di Giusto. Zum Beispiel auf den Platz geschmissen wurde, gerade für Standard zu treten. Also nicht, dass das per se falsch wäre, aber es war auffällig. Ja, dort weiss ich jetzt nicht, ob irgendetwas der FCZ im Herbst, kannst du wahrscheinlich gar nicht vergleichen mit dem FCZ.
Nein.
Jetzt im Frühling ist schlicht eine andere Philosophie. Ist aber jetzt augenscheinlich.
Ich will vor allem auf das Resultatbild schauen. Ignorieren diese Sachen natürlich und sagen einfach, Herren mit diesen Ergebnissen.
Profane, nackte Zahlen. Nein, spannend ist ja dann eben, was passiert jetzt zum Beispiel in St. Gallen, wo historisch betrachtet immer mal wieder in der Rückrunde oder in der Backnine, wie dir Golfer würden sagen, schwächelt. Die müssen jetzt schauen, dass sie die Championship Round erreichen. Eigentlich müsste das machbar sein. Gleichzeitig, Basel ist resultatmäßig eigentlich okay unterwegs, auch wenn man jetzt nicht immer glänzt. Vinti, who knows. Ja, und die Luzerns und Luganos sind es dann noch. Ja, das ist alles so halb überzeugend im Moment. Also es bringt niemand die Konstanz richtig
an. Nein, aber was ist zum Beispiel mit dem FCB? Da haben wir ja mal zu einem früheren Zeitpunkt noch darüber philosophiert und spekuliert. Schaffen es die noch in Top 6? Es sind noch 6 Punkte, 7 Punkte zum Luzern überholen. Es ist immer noch ein Abstand. Also, kannst du sagen, ja gut, es sind noch 8 Runden bis dorthin. Schaffen sie es immer noch?
Also ich glaube, ich habe gesagt, sie schaffen es nicht damals. Meine.
Bist du sicher?
Ja,
habe ich gesagt, sie schaffen es
nicht?
Habe
ich
gesagt, sie
schaffen
es nicht?
Wenn sie blauäugig.
Wenn sie nicht festgehalten ist, behaupte ich dann einfach, ich hätte das gesagt, was nachher dabei rauskommt.
Ja gut, man könnte, wenn sich irgendjemand die Arbeit machen will und das nachhören, wir wären also dankbar, wenn das jemand für uns könnte übernehmen. Nein, ich meine gesagt habe damals, dass Basel zum einen einen grossen Rückstand hat und zum anderen sind ja dort tatsächlich dann auch noch viele Mannschaften zwischenin gewesen, zwischen Platz 6 und dem FCB. Wo man auch muss überholen. Jetzt mittlerweile sieht es ja, ein bisschen frischer aus. Nicht im Ganzen so abwägig, aber Also, sie dürfen sich einfach nichts mehr erlauben. Das ist im Endeffekt die Quintessenz aus dem, was man jetzt aus der Tabelle ablesen kann. Also mit 6 Punkten hinter Luzern, ein leicht schwächeres Goalverhältnis, aber angenommen würde jetzt das aufholen, punktemässig wären wir wahrscheinlich auch im Goalverhältnis nachher besser. Ja, zweimal mehr gewinnen in den verbleibenden 8 Matchen. Ja, musst denn, wenn man jetzt,
musst du zuerst noch schaffen.
Wenn man schaut, Luzern hat von 25 Spielen 11 gewonnen. Also ein bisschen weniger als jeder zweite. Das heisst, sie, sagen wir optimistisch für Luzern, sie gewinnen 4 Spiele. Dann musst du bei Basel schon 6 von 8 gewinnen. Je nachdem, was sonst noch so rauskommt, vielleicht sogar mehr.
Ja.
Also, dann ist der Vinti auch noch davor. Plötzlich startet der Vinti noch.
Die müssen sie auch noch überholen. Ja, bisher haben sie es nicht geschafft, logisch so viele Punkte pro Spiel zu holen. Logischerweise werden sie hinten dran. Sie sind mal hinter das Low, das darf man auch nicht vergessen.
Das darf man nicht vergessen.
Und die sind jetzt immer noch letzte, also jetzt sind sie letzte mit 15 Punkten. Der letzte steigt dort direkt ab.
Gott sei Dank.
Das habe ich richtig mitgekriegt. Und dann gibt es eine Barrage vom 11. Also, ja, da kann es spannend sein. Dort ist der Vorsprung von Basel 5 Punkte auf dem Barrageplatz. Aber es ist ja noch zu spielen.
Ja, also das
muss ja nachher auch irgendwo um etwas gehen. Und das, darum begrüße ich die Strichlösung dort. Also,
ist eigentlich nicht schlecht.
Demarkationslinie zwischen Gut und Böse, zwischen Nord und Süd, kann man auch sagen. Nur ist im politischen Alltag geopolitisch der Norden meistens das Bösere als das Südlichere, wenn man jetzt da zum Beispiel die beiden Koreas nimmt. Muss da aber nicht so sein. Ich habe jetzt etwas Blödes gesagt.
Nein, ich denke nur gerade noch, was mit den Armen.
Die Armen,
Skandinavier denken sich, was haben wir gemacht?
Nein, nicht so. Aber gut, die haben ja keine Demarkationslinien irgendwo.
Polarkreis.
Vietnam hat es auch gegeben, Demarkationslinien, demilitarisierte Zone. Dort ist auch der Norden. Gut, je nach politischer Ansicht.
Eben, da wird dann diskutiert wahrscheinlich.
Muss sagen es mal so.
All die Nord, all die Süd.
Westlicher.
Auch, Sicht. Eindeutig.
All die Süd, ja.
Sympathieträger. Schon. Weiß nicht. Ich habe eigentlich keine Meinung dazu. Aber wenn wir nochmal zu Servette zurückkommen, schnell, ist ja noch erfreulich. Also erstens, das muss man vielleicht noch schnell sagen, IB hat vor dem Match 34 Matches in Folge daheim in der Meisterschaft nicht verloren. Also das ist eine Leistung, die dort zu schlagen. Ich habe jetzt nicht so lässig gefunden, dass der René Weiler nicht müssen sagen, dass der ungeliebte Kunstrasen, dass man den jetzt auch noch hat können überwinden aus dem einfachen Grund, dass man gegen Lausanne auch auf Kunststraße zum Beispiel muss spielen, dass die meisten Clubs irgendwo einen Trainingsplatz haben, wo es Kunststraße besteht. Also man ist sich, ja, ist man sich gewöhnt oder nicht? Ich würde jetzt sagen, man kann Weg finden, sich daran zu gewöhnen. Das gehört dann auch dazu. Und sie haben es ja geschafft. Und man hat, was noch lustig ist, wenn man jetzt schaut, dieser Mannschaft von Servette hat eine wahnsinnige Konstanz drin. Also man hat zwar den Trainer gewechselt vor der Saison, von Alain Geiger zum René Weiler, was ein paar Fragen gegeben, wieso macht man das? Das läuft ja unter dem Geiger nicht schlecht, stimmt. Gleichzeitig ist die Mannschaft aber nicht gerade komplett unverändert geblieben, aber man hat doch so einen Stamm, der 6, 7, 8 Jahre dabei ist, der sich, glaube ich, jetzt schon auch auszahlt zum einen. Und dann sind so ein paar Projekte oder junge Spieler halt dazugekommen, die funktionieren. Also, der Antunes, der gestern das 1-0 geschossen hat, der jetzt seit Wochen auf einem sehr guten Level spielt, U-Nationalspieler in der Schweiz. Wer weiß, vielleicht sogar demnächst in der Nazis Thema mit ein bisschen Glück, oder kommt dann immer noch ein bisschen darauf an, wahrscheinlich, wie andere fit sind und zweg. Aber einer, wo man das Gefühl hat, der könnte tatsächlich im offensiven Mittelfeld perspektivisch für Radau sorgen. Derek Kutesa, ganz jung bei Basel rausgekommen, dort so ein bisschen gescheitert und dann Umweg irgendwie über Frankreich, Belgien, bei Servette gelandet und also der ist, jetzt ist mittlerweile 26, also der ist jetzt nicht mehr auf dem Zenit von seinem Können wahrscheinlich, aber ist richtig gut, das muss man eigentlich sagen, ist einer von den Flügeln in der Liga, wo Freude macht. Ich habe das Gefühl, das wird in der Deutschschweiz manchmal so vergessen, ein bisschen vergessen. Was auch vergessen geht, ist, dass im Winter noch der Chris Bedia abgegeben hat zu Union Berlin. Macht es eigentlich ohne seinen besten Torschütze. Also nicht eigentlich, das ist glaube ich, immer noch führend in der Torschützenliste. Jetzt hat der Cellar, glaube ich, aufgehört, aber mit 10 Goal immer noch die Nummer 1 in der Liga. Obwohl seit zwei Monaten nicht mehr da spielt. Also man hat eigentlich recht viele bewegliche Teile dann gleich, wo man eine gewisse Konstanz drin hat. Und vielleicht ist das eben gerade das Geheimnis, dass man einen Stamm hat, der funktioniert, oder eine Achse, die funktioniert, und den Rest rundum nachher clever einsetzt. Und dann kommt das dabei raus. Aber wer weiß, vielleicht reden wir in einer Woche schon wieder miteinander, und Servet hat gegen St. Gallen verloren und Ibe hat gewonnen gegen Zürich. Und es sind wieder 7 Punkte und wir sagen uns, ja, schön war die Woche, wo wir eigentlich nicht träumen, dass es nochmal ein richtiges Meisterschaftsfinale gibt. Oder?
Dann haben wir wenigstens eine Woche gehabt, wo wir davon geträumt haben. Und dann können davon reden, ist besser als gar nichts.
Eine Woche im Februar.
Wenn man sich müsste, Argumente suchen, wieso dass wir jetzt über die Super League reden können, wo doch schon wieder alles entschieden ist. Dann lieber so. Also das finde ich, das gehört sich auch so.
Also gut, haben wir das jetzt gemacht. Übrigens, wenn wir nicht erwähnt haben, Timothée Konya, absoluter Lieblingsspieler.
Von wem?
Von mir. Aha. Bei Servet.
Was man betont.
Dummerweise Franzose. Sehr ärgerlich.
Wieso?
Ja. Ich wäre das auch irgendwann mal ein Kandidat für die Nazi.
Nein, nicht, wenn er Franzose ist.
Ja, eben nicht. Sag ja, wer gsi, wenn.
Ja, aber vielleicht für die französische Nazi.
Du.
Ja.
Also, jetzt lachst, aber wer weiß.
Du hast zuerst gelacht.
Gerade Didier Deschamps, irgendein ist da. Also ist ja nicht weit hinter der Grenze, das Stadion in Genf. Und dann hockt er dort auf der Tribüne und denkt sich, oh, der Konya, der würde sich jetzt noch gut machen, um meinen Mbappé in Szene zu setzen.
Ja.
Ja.
Servet
spielt also
am Samstag gegen St. Gallen.
Ist das eigentlich ein Spitzenspiel, 2. gegen 3. Oder ist St. Gallen zu weit weg für das?
Also bei uns sowieso. Wir sind ja nicht zimperlig, wenn es darum geht, die Spitzenplätze möglichst auch bis zum 6. Platz auszudehnen, wenn es unserem Zweck dient. Finde ich ja richtig, das muss man nicht so genau anschauen.
Also gut.
Also es ist sicher ein Spitzenspiel.
Spitzenkampf am Samstag,
ja. Dem Fall. Und Perspektiven ist nachher das Le Mans Derby, Servet, der übernächste Match gegen Lausanne Sport.
Und da gewinnen sie.
Ja, das wissen wir jetzt aber noch nicht.
Nein, aber ich könnte
gut,
das jetzt schon.
Gut, dann tippen wir genau das und dann werden wir mal schauen, wer also recht hat.
Also, nein, Lausanne macht aus seinen Möglichkeiten einfach zu wenig. Das ist,
ja, dann aber nicht, dann ist Derby, dann ist alles anders.
Das ist sie heiß, ja, das kann schon sein.
Ich weiß es nicht.
Was man bei Servet vielleicht noch ganz kurz schon mal ansprechen muss, das Programm, das sie haben, das ist die grosse Unbekannte. Aus meiner Sicht, das ist die letzte verbleibende Schweizer Mannschaft im Europacup. Klar, Conference League. Aber letztes Jahr haben wir Basel abgefeiert dafür, wo man bis ins Halbfinale gekommen ist. Jetzt geht es gegen Viktoria Pilsen in der nächsten Runde. Das sind nochmal 2 Matches. Man ist im Cup noch dabei, jetzt unter der Woche. Spielt man gegen Delémont. Die haben anderen auch schon Ärger gemacht. Aber ja, sollte man eigentlich schlagen.
Delémont sind Jurassier, oder?
Das ist richtig.
Ja, da sieht man es wieder. Die Streitsüchtigen dort oben.
Ja, die sind eigentlich dort genau richtig.
Ja, ja.
Man will ja die nicht unbedingt jetzt, sagen wir jetzt mal, in der Super League oder auch in der Challenge League. Das ist ja dann umständlich.
Ja,
nicht wirklich attraktiv von den Stadien.
Winter.
Genau, Anjoua. Aber so im Göpp, so widerstandsfähige Jurassier, das gefällt mir eigentlich noch. Das ist gut. Dort gehören sie genau an. Also von dem
gute Storyline.
Gut, wenn die dort kommen. Aber heisst für Servet, eben, die müssen einen Weg finden mit dieser Dreifachbelastung, als letzter Schweizer Club heisst sie eine, irgendwie noch klar zu kommen. Wenn wir
die Unterlage wechseln.
Dringend.
Gehen wir noch auf den Schnee, bevor der total versulzt. Jetzt ist ja dann schon bald März.
Ja, es ist Rodi. März, 26. Februar, absolut. Rodi hat den Gesamttag gewonnen. Ja.
Und niemand jubelt.
Wir haben es gar nicht gemerkt, fast.
Ja.
Jetzt mit dünkt am Wochenende.
Ist das ein bisschen so wie, ich habe mich mal dabei ertappt, wo der Roger Federer irgendwann noch vor ein paar Jahren plötzlich wieder mal in einem Grand Slam-Final war und man hat es einfach so hingenommen. So quasi, ah ja, gut, was soll er sonst machen? Mhm. Er ist im Final. Dann hast du dich noch gefragt, gewinnt er noch vielleicht oder nicht? Weil dort meistens das Gegner Nadal oder Djokovic war, wo es dann auch mal schief gegangen ist. Aber mindestens hast du das so hingenommen, ja, Final, ja, das macht er schon. Macht er schon.
Mhm.
Und jetzt ist man beim Modi auch schon so weit, dass man, obwohl der noch nicht so lange gewinnt, wie der Federer dann am Schluss gewonnen hat, schon einfach, man nimmt es einfach so hin und man erachtet es als selbstverständlich. Gut, der gewinnt ja jeder Riesenslalom sowieso, ein Haufen andere Rennen dazu. Also stumpft man da fast ein bisschen ab. Und das, ist das nur menschlich oder ist das ja. Kommt da noch irgendetwas dazu, dass man fehlt da Konkurrenz? Ja.
Klar, ja, Konkurrenz ist verletzt.
Einer, der wirklich Grenzen mal aufzeigen könnte.
Das Problem ist der Marco Schwarz, der Österreicher, der Ende letzte Saison schon auf der Speed-Disziplin angekündigt hat, dass er eben dort auch Qualität hat und Möglichkeiten zum ganz vorne reinfahren. Der hat sich dann irgendwann verabschiedet mit einer schweren Verletzung, Kreuzbandriss. Wäre ja eigentlich der grosse Widersacher gewesen vom Odermatt im Gesamtweltcup. Dann ist der Kilde auch noch ausgefallen, der wahrscheinlich im Gesamten grössere Probleme gehabt, aber mindestens länger können spannend machen und sie den Speed-Wettbewerb spannender machen. Das, ja, das kommt dann irgendwie ein bisschen mit dem Territorium. Es geht das Gleiche wie man bei der Lara Guperami, die am Wochenende leider nicht im Einsatz war, weil es zu viel geschneit hat. Apropos Sulzschnee. Gesund bleiben ist auch eine Qualität.
Habe ich auch will sagen.
Das muss das erste Mal arbeiten. Ja.
Und vor allem in dem Sport, wo Verletzungen quasi zur Tagesordnung gehören, links, rechts und in der Mitte, verletzen sich Athletinnen und Athleten, die immer wieder Kreuzbänder, Knie vor allem daran glauben müssen, wo dann auch unendlich lang geht, bis du wieder fit bist. Wenn du dann wieder fit bist, bist du nie mehr so wie vorher. Oder? Das kommt dazu. Also du bist geschädigt. Also nicht verletzt sein, wirklich Skillset.
Das musst
du. Das ist Talent wie... Ja, wenn du Modern mal zuschaust, wie leichtfüßig, sagt man leichtfüßig, wenn man Ski an den Füßen hat,
kann man sagen, ja.
Sich der bewegt auf dieser Piste, ja, dann sieht man fast ein bisschen, dass der nicht so verletzungsanfällig ist, weil er einfach die runden, leichten Bewegungen hat. Oder? Wenn du einen siehst, der vielleicht ein bisschen mehr markst, also der mehr Muskeln hat, muss dahinter, dass er die Power auf die Piste bringt, dann sieht man fast, oh ja, das ist das Verletzungs. Risiko erheblich grösser. Beim Odermatt hast du das Gefühl, der berührt den Schnee ja gar nicht richtig.
Ja, das sagen wir jetzt, bis es dann anders ist. Halt so lange, hoffentlich nie.
Wir haben es nicht wollen jinxen, das aber, ist im Gegenteil.
Aber ich glaube, es ist schon etwas dran. Was aber auffällig ist, wirklich in Palisades Tahoe, wo man gefahren ist, in Kalifornien. Ich habe mich ja ertappt dabei, vor dem zweiten Lauf, ich habe mehr oder weniger auch schon für Odermatt gebucht gehabt. Das Rennen. Gewusst, okay, der Christoffersen ist in der Nähe, aber im Normalfall gönnt er das. Und dann leitet der Christoffersen einen richtig, richtig, richtig guten zweiten Lauf her. Es ist klar, okay, jetzt muss etwas kommen. Und ich glaube, das war dann der Moment, wo ich doch noch mal kurz nervös geworden bin. Also, oder man hat dann auch kurz mal eine rote Zwischenzeit gehabt. Ich glaube, die zweitletzte, meine ich. Also, es war wirklich eng gewesen. Im Moment kutzelt nicht das am meisten. Ja. Also, so die, es gibt so Störmanöver, mindestens im Riesenslalom, wo erfolgsversprechend sind. Aber es gelingt dann auch gleich niemandem, über zwei Läufe zu folgen. Ich meine, im Super-G und in der Abfahrt ist es ja nicht so, dass er nach Belieben dominiert. Da geht er nicht aus, muss man fairerweise sagen. Also, so gesehen ist das, glaube ich, du hast am Anfang den Vergleich mit dem Roger Federer gebracht. Der Vorteil, dass es nicht eintönig wird, weil klar hat man, spielt man mit Tennis auch Sand, Rasen, Hartplatz, aber ich glaube, die Unterschiede sind dann doch noch ein deutlich geringer zwischen einem Hartplatz und einem Rasenturnier als zwischen einem Riesenslalom und einer Abfahrt. Oder? Also, ja, macht dann halt schon ein bisschen mehr aus. Also es ist mehr Vielseitigkeit gefragt, sind auch andere Antipoden denn jeweils. Von dem her, ja. Wird es ja dann, ich glaube, im Einzelfall nicht wirklich langweilig. Und im Riesenslalom, das ist vielleicht das Glück, ist ja die Hoffnung, dass er die unglaubliche Siegesserie von Ingemar Stenmark kann egalisieren kann. Jetzt steht er bei 10 Riesenslalom-Sieg in Folge. Was eigentlich auch schon, also wenn man sich überlegt, schon unglaublich ist.
Ist irrsinnig, ja.
Und was braucht er jetzt? Wie viel braucht er jetzt noch?
Fragst du zum mich einfach so, das bewegt
eigentlich. Ja, hallo? Nein, also
ja, gut, jetzt mal, das gibt es Google.
Das Dänemark hat, wie viel sind es jetzt?
95.
Nein, nicht insgesamt. Das Dänemark hat 14 Riesenslalom in Falco. Nein, ist saisonübergreifend. Jetzt steht Odermatt bei 10. Die Hälfte ist längstens geschafft. Aber ja, dann wirklich 14 Mal nacheinander nicht geschlagen werden. Das ist also, das braucht ja dann gleich nicht viel.
Aber ja, es hat doch Momente gegeben. Wo war das?
Ja,
Altabadie, oder? Wo war das, wo der zweite Lauf vom
Ist der Kran jetzt oder der Subcic gewesen? Einer von beiden. Er ist richtig
unnötig. Ein riesen Lauf hat er
Lauf gezeigt, aus seinem Leben gemacht.
Wo du das Gefühl hast, oh, jetzt wird es gerade für den Rodermatt schwierig, um den noch zu toppen. Weil da muss er doch ein bisschen Risiko nehmen. Auch wenn er noch Vorsprung hatte und hat es geschafft. Oder? Aber dort wirklich unter dem Einsatz von allem Talent. Dort hat er müssen ins Risiko rein. Und dann runterbrettern. Und das hat er gemacht. Oder? Und genau dann könntest du ja scheitern, oder? Wenn du sagst, ja, gut, wenn einer so einen Lauf auspackt, vielleicht fast den Lauf von seinem Leben, und den musst du noch toppen, und dann bringst du es, dann hast du es wirklich im Griff.
Ja, ja, dann aber kann man sagen, du weißt, was du tust. Ich glaube, das darf man im unterstellen. Aber, wobei, also das Spannende ist ja dort, in dem Rennen explizit ist es so gewesen, dass der Odermatt überhaupt nicht mitbekommen hat, laut eigener Aussage, wie gut dass der andere gefahren ist. Er ist einfach gefahren. Ich weiss nicht, ob es stimmt. Aber mal schauen. Nächstes Wochenende wird es auf jeden Fall potenziell wieder dominant. Odermatt, zwei Riesenslalom ist da ja in Espen. Und dann Slalom, wo er nicht fährt, logischerweise. Dann Kranz-Kagora, Riesenslalom, Slalom. Und dann schon das Weltcup-Finale. Also sprich, er kann das Dänemark sogar übertrumpfen, wenn er jetzt einfach die Saison durchgönnt.
Wie viel gibt es in Espen? Zwei?
Zwei Riesen. Dann gibt es in Kranz-Kagora ein Riesen. Und dann gibt es, wenn ich das richtig sehe, da. Warte jetzt mal. Nein, logischerweise gibt es nur noch ein Riesen. Also er kann einholen eigentlich. Er kann den Rekord einstellen. Am Weltcup-Final gibt es noch ein Riesenslalom.
Gut, einstellen könnten. Das wäre ja auch schon mal.
Das wäre schon mal etwas. Und dann
könnte er sich fragen, muss ich den überhaupt übertrumpfen oder gebe ich mich zufrieden mit dem Einholen?
Ja, und dann zum Saisonstart nächstes Jahr in Sölden geht er mal zum Anfang den Rekord einstellen. Oder eben nicht. Dann können wir uns den ganzen Sommer fragen, wie stark kommt der Marco Schwarz zurück? Hat der Herr Pointiro noch etwas im Köcher oder keine Ahnung?
Kommt zu irgendeinem.
Genau. River Radamus, der jetzt am Wochenende seine amerikanischen Landsleute begeistert hat. Übrigens, die Stimmung in Palisades recht gut gewesen, muss man sagen.
Ja.
Gelobt worden auch vom Kollegen Odermatt. Also, wo uns ja dann doch etwa die mal ins Maul verreissen über die US-Reise, wo da der Fieszirkus zum zweiten Mal in der Saison unternimmt, mindestens die Fans dort vor Ort scheinen das honoriert zu haben. Das darf ja an dieser Stelle auch mal gesagt sein.
Ja, und man hat auch meistens immer schöne Bilder.
Absolut. Man sagen,
weil es schön verschneit ist.
Das machen sie gut, das mit dem Verschneien. Wieso machen wir das bei uns nicht?
Das weiß ich nicht.
Ja, schade eigentlich.
Jetzt wechseln wir aber noch mal die Unterlage.
Also gut.
Jetzt fragen wir uns noch schnell, was in der Bundesliga los ist. Weil das ist noch nicht ganz koscher dort. Also Leverkusen vorne 8 Punkte, aber eigentlich wahrscheinlich unter dem Eindruck vom Tourmeister Bayern München, glaubt man nicht, dass das mal anders kommen könnte. Also man befürchtet fast ein bisschen, dass Leverkusen das irgendwie noch fertig bringt. Der Spitzname Vizekusen doch wieder rechtfertigen. Und Bayern am Schluss gleich gewinnen. Wie könnt ihr das noch vertadeln? Also man versucht ja, die Gründe möglichst an sich herzuziehen, um dann sagen können, nein. Das machen sie nicht, das kann nicht sein. Aber es ist so knapp. Also sie haben jetzt gegen Mainz auch gewonnen, aber da bist du dann schnell bei einem Unentschieden einmal und das kostet dir dann schon 2 Punkte.
Es ist, glaube ich, die Frage, von welcher Seite man es anschaut. Ja, also, was du sagst, stimmt natürlich. Was ist es gegen Heidenheim in letzter Minute noch das Goal gemacht? Sie haben jetzt ein paar Spiele gehabt, wo, wenn man sie gönnt, heisst es, Stil von einer Spitzenmannschaft, genau so wird man Meister. Wenn es nicht gelingt, dann heisst es dann eben Vizekusen, Joke, Job, das ganze Problem. Ja, gestern eine Konversation so mitbekommen mit einem Ohr von einem von unseren Praktikanten, mit einem jüngeren Arbeitskollegen, der sich darüber aufgeregt hat, dass Dortmund das nie geschafft hat die letzten Jahre und jetzt macht es Leverkusen. Und ich habe mir nur gedacht, wenn du wüsstest, warum was Leverkusen Vizekusen heisst und wie oft dass es die vor 20 Jahren geschafft haben, super auszusehen, kurz davor zu sein. Und dann schießt der Michael Ballack in Unterhaching ein Eigengoal zum Beispiel. Also nein, der Mist ist logischerweise noch nicht gerettet, auch wenn, ich glaube, alle, die nicht Bayern-Fans sind, grundsätzlich das sehr erfrischend fänden, wenn einfach irgendjemand anders kommt. Und ich meine, wie stark als die Fußballwelt, die sich mit der Bundesliga beschäftigt, ausgehungert ist, zeigt sich daran, dass Leverkusen mittlerweile der Hoffnungsträger ist. Ist ja eigentlich kein Club, wo man sonst wahnsinnig viele positive Emotionen damit verbindet. Also jetzt spielen sie einen schönen Fußball, spannende Spieler, super Trainer. Logisch, aber das ist eigentlich trotz einer in der Zwischenzeit relativ stolzen Geschichte, auch wenn man nie etwas gewonnen hat, beziehungsweise in den letzten 30 Jahren nicht. Es ist eigentlich eine graue Maus. Es ist ein Werksklub, kleines Stadion, eigentlich im Schatten von Köln, Gladbach, Düsseldorf, in dem Rheinland. Ist wie Wolfsburg ein bisschen, oder?
Ja, ja, also Konzernclub, logisch. Das strahlt nicht das Gleiche aus, wenn man von etwas ausgeht, wo die meisten Fans sowieso ausgehen, nämlich die Tradition, oder? Das muss immer alles gleich
ausgebaut sein. Was Dortmund sie wäre, wenn sie es jetzt mal geschafft hätten, oder? Ist viel mehr dahinter, ist auch mehr Wucht dahinter. Vielleicht ist es ein Vorteil von Leverkusen, dass man eigentlich sich wirklich aufs Kerngeschäft konzentrieren kann und dann gleich. Man hat zwar die Geschichte von dem ersten Verlierer, wo man geschrieben hat, und wo man wirklich auf legendäre Art und Weise, ich weiß jetzt gar nicht, welches war es, 0-2 gewesen, wo man dreimal zweit worden ist, Champions League, Cup und Meisterschaft, zum Teil auf dramatische Art und Weise. Aber ja, wer weiß, vielleicht ist es dann gleich, es ist wenig Aufmerksamkeit darauf, medial im Vergleich. Jetzt kommt sie langsam, darum wird es spannend sein. Aber wir haben eigentlich gefragt, wie vertadeln sie es noch?
Ja.
Also ich meine,
wenn überhaupt.
Genau, also wir müssen sagen, was müsste passieren, dass sie es nicht schaffen.
Also etwas ist schon mal ausgeschlossen. Sie gegen Bayern verlieren sie nicht mehr diese Saison. Das ist ja das, was ja. Dortmund ein bisschen, ja. Gegen die haben sie dann immer schwerste Niederlagen müssen einstecken. Nicht nur von der Höhe her, sondern auch, wie sie gewirkt haben. Oder dort hat man richtig. Ja. Die haben ja immer gesagt, ja, wir müssen mal Männer sein, was immer das zu bedeuten hat.
Sind er schon.
Wir müssen mal stark sein und die können die annehmen. Und dann sind einfach überfahren worden. Ich glaube, dann ist meistens schon der Pfupf aus gewesen. Dann hat man noch am letzten gegen Mainz. Das kann Leverkusen auch passieren, dass es gegen andere Gegner. Gegen Bayern können sie nicht mehr verlieren. Das
wird schwierig, ja.
Saisonduell. Das ist ausgespielt, ein Unentschieden, ein Sieg. Aber ich glaube, das 3-0, das wirkt eben schon noch anders, als wenn du dich darauf verlassen musst, dass du gegen andere wieder Punkte sammeln musst. Aber gegen Bayern hast du verloren mit breiter Brust, heisst das so schön. Leverkusen kann so einfach sagen, wir haben Bayern geschlagen, 3-0, wir können jeden schlagen. Und ich glaube, darum passiert es auch nicht mehr. Aber wenn wir da fragen, wie verdattelt Leverkusen das jetzt noch? Das müsste. Was soll die noch erschüttern? Ich verstehe es nicht.
Es geht natürlich schon noch lang, gell?
Also, der Boniface spielt im Moment. Spielt er schon wieder?
Nein.
Gut.
Der Boniface ist immer noch auf Eis, der kommt dann irgendwann zurück.
Und irgendwann zurück. Die haben so viele Möglichkeiten. Eben, gegen Bayern hat der Xabi Alonso gesagt, ich stelle mein System um, hat zwei vorne reingestellt, die vor allem Pressing gemacht haben. Bayern früh angegriffen und den Druck gesetzt und die haben gleich zwei Goal geschossen. Drei dann am Schluss, eins noch quasi ins leere Goal, wo der Neuer gemeint hat, dann müsste Jens Lehmann machen und vorne das Kopfballgoal erzielen.
Der Marvin Hitz hat er machen.
Von mir aus.
Ja, ich finde, Schweizer Referenz gehört jetzt da rein, ja.
Ja, gut. Aber eben das wirkt einfach nach. Das ist eine andere Ausgangslage. Darum glaube ich nicht, dass Leverkusen das noch verdattelt. Und sonst müssten es.
Also weißt du, wir sind erst am 23. Spieltag. Das ist jetzt die Tür. Jetzt kann man das ausrechnen. Gibt noch 11 Match. 8 Punkte. Vorher haben wir gerechnet, was da passieren müsste, um Luzern noch einholen für Basel.
Mhm.
Logisch, also Bayern müsste jetzt in Schwung kommen zum einen. Aber stell dir jetzt mal vor, die Bayern gehen zurück in die Annalen von der Bundesliga-Historie und überlegen sich so, okay, was haben wir alles schon gemacht, um einen Gegner destabilisieren? Also das Beste, was Leverkusen könnte passieren, ist, wenn der Xabi Alonso jetzt sehr schnell Klarheit schafft, was er eigentlich nächste Saison macht. Und im Idealfall aus Leverkusener Sicht, wenn er nicht sagt, ich bleibe sowieso, egal was passiert, geht er auf Liverpool und wird dort Klopp-Nachfolger, dann wüsste man das. Es sieht aber im Moment nicht so aus, als ob das passieren würde. Es sieht eher danach aus, als dass das Weili eine Hängepartie ist. Und als Bayern müsste man das ja eigentlich. Also der Uli Hoeneß muss doch jetzt in seinem Haus am Tegernsee diverse Faxen schon rauslassen an verschiedene Redaktionen zum Platzieren, dass man selbstverständlich interessiert ist an einem der prägenden Trainer der nächsten zwei Dekaden, dass es muss der Anspruch sein, so einen Mann jederzeit überzukommen. Und wird der Teufel tun, da irgendwie diesen Gerüchten Nährboden zu entziehen. Im Gegenteil, das müsste man ja dann schüren. Und wer weiß, vielleicht fangen sie dann an zu diskutieren in Leverkusen.
Das fragen sie sich,
was ist jetzt?
Gut, das hat,
kommen sie, holen sie den?
Da hat Liverpool schon gelangt. Also in englischen Medien ist dann ziemlich schnell einmal klar gewesen, dass man Xabi Alonso holt. Auch ohne Fragezeichen, weil ja Liverpool, wenn die rufen, dann
kommt man zu Fuß.
Dann kommt man. Ja. Da wird nicht Vertrag, ja, kaufen wir ihn aus. Ja. Ob der will. Also bis jetzt, wenn man glaube ich, Alonso reden gesehen und gehört hat, hat er nicht den Eindruck gemacht, als ob er Lust hat, da davon zu laufen. Jetzt aber, wenn er Meister wird mit Leverkusen, dann musst du ja annehmen, dass in der nächsten Saison von Bayern einen grossen Angriff gibt, wenn man dem so sagen will. Und es wird wahrscheinlich schwierig wird, um den Titel zu verteidigen. Also die Möglichkeit, dass er dann sagt, ja gut, dann flüchte ich auf die Insel und schaue, was mit Liverpool zu machen ist. Kann ich mir vorstellen, dass der zu Bayern wechselt, glaube ich nicht. Also der Club hat ja sich selber auch sehr destabilisiert und mit all den Wechseln, die sie jetzt gehabt haben, X-Trainerwechsel, Vorstandswechsel. Jetzt kommt dann der Max Eberl, ob der vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringt, weiss ich nicht. Aber sehr streitbare Person, bei Gladbach gegangen, bei
Leipzig.
Rasenball, muss man sagen, Leipzig. Nicht sehr lange dort gewesen. Jetzt ist er dort gelandet, wo man immer vermutet hat, ob da bei Bayern sehr schnell Ruhe eingekehrt, weiss ich nicht. Auf jeden Fall haben die strahlen nicht mehr das Gleiche aus. Ich glaube nicht, dass der Alonso sich durch das aus der Ruhe bringen lässt oder dass Leverkusen das beunruhigt. Liverpool glaube ich eher. Das ist im Moment ein Club, der mehr Strahlkraft hat als Bayern.
Was noch passieren könnte, der Harry Kane geht in die Ferien. Der hat ja den Tottenham-Fluch offensichtlich mitgebracht zu Bayern. Oder? Also man ist jetzt im DFB-Pokal schon draus. Man fabuliert, jetzt zwar von der Champions League, aber also, wenn man die Mannschaft sieht, also klar hat die eine gewisse Substanz, aber wenn man Thomas Tuchel zugelassen hat, dann ist es nicht so, dass man jetzt müsste annehmen müsste, dass die genug Substanz hat, um gegen die ganz Grossen zu bestehen. Also er hat seine vielbesungene Holding Six nie bekommen, muss improvisieren. Macht das mehr oder weniger erfolgreich? Jetzt ist noch die Frage, was setzt die Ankündigung, dass er Ende Saison weg ist, frei bei seinen Spielern, bei seiner Mannschaft. Er macht jetzt plötzlich einen völlig relaxten Eindruck. Ist vielleicht auch unter dem Eindruck von dem Sieg gegen Leipzig gewesen, logischerweise, wo ja auch eine Art des Spitzenspiel war, auch wenn man ja, so richtig hergefiebert, man redet jetzt von mir, habe ich auf das Topspiel am Samstag aber nicht. Sonst, Verletzungswellen kann in Leverkusen noch passieren. Granit Xhaka kann etwas zustossen. Ist einer von denen, der spielt immer. Jetzt hat er sogar getroffen am Freitag gegen Mainz. Hat sich noch ein Gespässchen erlaubt beim Jubeln. Sehr schmuck gewesen. Man sieht auch, wie wohl das der sich fühlt. Also wenn man jetzt, wahrscheinlich ist Leverkusen, wenn man sich so einen Jenga-Turm vorstellt, man hat das Gefühl, der ist recht stabil. Eben der Boniface hat sich schon mal für längere Zeit verabschiedet, wird dann irgendwann Retour sein. Bis jetzt kompensiert man das gut. Da müssten wahrscheinlich ein paar Teile rausgezogen werden.
Musst du vielleicht für aber die, die es nicht kennen, den Jenga-Turm erklären?
Jenga-Turm, das ist der Turm, so Holzklötze aufeinander gestapelt. Und man zieht abwechslungsweise jeweils so ein Klötzchen raus. Und der, der das Klötzchen rauszieht, der dann dafür sorgt, dass der ganze Turm zusammenstürzt.
Also ich im Normalfall.
Du im Normalfall. Der Grobmotoriker.
Ja, richtig.
Der verliert. Und die Frage ist, wer ist das Jenga-Klötzchen, das Leverkusen zum zerbröseln bringt, sozusagen.
Also bei Leverkusen hat man das Gefühl, die könnten jetzt überall jedes Klötzchen rausziehen, es passiert nichts, aber man meint, es geht gar nicht. Und bei Bayern ist es so, oh, das ist sicher, der ziehe ich aus und dann, zack, bricht der Turm zusammen. Eben, auch man hat der Kimmich zum Beispiel, der ist vor ein paar Jahren noch eigentlich das verkörperte Selbstvertrauen gewesen. Mittlerweile durch DFB Abstürz.
Fiaske.
Und Bayern wirkt auch völlig ratlos und demotiviert, vielleicht nicht gerade, aber völlig ohne Selbstvertrauen.
Orientierungslos.
Also die sind schon, auch der Goretzka, oder, der ist vom Tuchel natürlich auch entkernt worden, weil er die ganze Zeit von einem Holding-Sechser geschwätzt hat, den er braucht, aber eigentlich die schon gehabt hat, die das auch spielen könnten, wenn sie im Vollbesitz von ihren mentalen Kräften sind und nicht vom Trainer desavouiert werden. Also dort hat man schon zielgerichtet darauf hingeschafft. Da frage ich mich schon, wie schnell sich die erholen. Jetzt, wenn solange der Tuchel noch oben ist, ich weiß nicht, ob das lange, dass man weiß, dass er geht. Will man denn dem noch den Titel mit auf den Weg geben? Titel haben die alle genug. Also die können auch damit leben, dass man mal sagt, gut, jetzt ist einmal genug. Wir brauchen sogar einmal eine titellose Saison, dass wir richtig heftig einen Umbruch machen und halt mal sagen, müssen wir tatsächlich noch den Neuer haben? Müssen wir noch den Müller haben? Das sind so Relikte aus der Vergangenheit, wo immer für die Bayern-Dominanz stehen, die nicht mehr rum ist. Trennt man sich nicht gescheiter mal von diesen Leuten?
Das ist eine gute Frage. Das, ich glaube nicht, dass man sich das getraut.
Ja, das finde ich aber schade. Das ist so ähnlich wie in der Nationalmannschaft unter dem Yogi Löw, wo man einfach gewusst hat, man sollte eigentlich schon lange umbrechen, hätte ich gesagt. Umbrechen. Man sollte schon lange mal eine Verjüngung durchführen und eine Systemänderung und uns anpassen an die Gepflogenheit, an die Neuen. Und machen es gleich nicht. Einfach, weil man, ja, das ist die Meritokratie, oder? Man hat sich etwas verdient und darum wird man geschützt. Da bist du im Sport aber schlechter mit beraten, wenn das immer wieder. Ich finde, das ist ja der Neuer, was sich der schon mit den Verletzungen immer wieder und dann auch mit dem Nagelsmann, dem Goalie-Trainer, hast du das Gefühl gehabt, da läuft der Haufen hinten durch. Wenn jetzt der Tuchel nicht mehr rum ist, wird dann alles besser. Das glaube ich nicht. Und wenn er noch rum ist, bessert es nicht. Ich glaube, die Spieler haben keine Lust, um da noch dem Tuchel noch einen Titel mit auf den Weg zu geben.
Also
wo er dann auch hingeht. Ein Titel, der zwar auch nichts zu bedeuten hat, nach schon wie viel?
Elf Folgen. Also du würdest sagen, das Gedankenspiel, das ist aussichtslos. Ein Weg finden, dass Leverkusen das noch verspürt.
Leider ist sonst niemand mehr rum. Dortmund ist viel zu weit weg, oder? Die kommen nicht mehr her. Das kann man gut, ja, wenn man davon ausgeht, dass Leverkusen plötzlich alle Spiele verliert. Ja.
Nein, ich muss sagen, ich fände es super, wenn Leverkusen das würde reissen. Einfach auch, weil es ein Fußball ist, wo man richtig gerne zuschaut, weil es ein Trainer ist, der Spass macht, der Ideen hat, der irgendwie, finde auch eine gute Art hat. Ich kann mir vorstellen, dass man sich bei Bayern da nicht ganz einig ist mit mir, wenn man daran zurückdenkt nach dem Sieg von Leverkusen, wo er schon in Kurven ist, jubeln mit seinem Team zusammen, also mit dem Trainerteam, dass man sich das möglicherweise gemerkt hat und gesagt hat, wenn er das mal nicht um die Ohren fliegt, lieber Xavi, mal schauen. Aber am Ende wird es, ja, es fehlt mir im Moment auch die Fantasie, aber es sind 8 Punkte. Jetzt spielen sie gegen Köln, ein Derby. Wie du weißt, man hat es bei Lausanne-Servette schon gesagt, also ein absolut vergleichbares Level. Das Derby hat eigene Gesetze. Also stell dir vor, es gibt dort nur ein Unentschieden. Ja. Knallharte Analyse. Dann Leverkusen daheim gegen Wolfsburg, Niko Kovac parkiert den Bus, inklusive Sedi Cesiger vor einem eigenen Go. Schon wieder nur 2-2. Weil der Herr Wind vorne irgendwie zwei reinwurstelt. Zwischenin hat man jeweils Auswärtsspiel und Heimspiel, logischerweise Europa Cup gegen Karabach. Mühselige Reise. Ja, das heißt, hat man nur 2 Punkte gehabt, während dann Bayern gönnt und damit schon 4 Punkte von diesen 8 aufgehalten hat. Jetzt sind es noch 4 Punkte, dann muss man auf Freiburg. Christian Streich auf Krawallbürsten zeigt sich, denen zeigen wir es. Warum auch immer, aber er wird einen Grund finden, zum grantig an der Seitenlinie zu sein. Dann gibt es das No-No, der Freiburger Fünferkette.
Zorakel spricht, hören
wir zu. Dann Hoffenheim, die schlägt man 2-0. Dann kommt der Göpp, das ist auch gleich. Dann muss man zur Union, die sind bis dann wieder stabil. Außer der Herr Bielica hat wieder einen versucht zu ohrfeigen. Dann Werder, der Heidi Schlönz. Dann muss man auf Dortmund, dann kommt Stuttgart. Das sind schon noch ein paar Gegner. Ich lese jetzt einfach den Spielplan vor, merke ich gerade. Mhm. Aber also einfach nur, wenn jetzt am 25. Spieltag aus diesen 8 Punkten plötzlich schon nur 4 würden, dann würden wir anders reden wahrscheinlich.
Würden wir anders reden, hm?
Wahrscheinlich reden wir am besten einfach dann.
Schauen wir mal, was da am letzten Spieltag noch für ein Stolperstein rum ist. Das ist ja so lustig. Also, nehme ich zurück, lustig, wenn man all die Dortmund-Fans anspricht, soll man nicht von lustig reden, dass man gegen Mainz nicht gewinnen konnte. Aber Leverkusen spielt gegen Augsburg am letzten Spieltag. Mhm. Das ist auch so eine Augsburg, habe ich mich immer gefragt, warum braucht es die? Das ist auch noch grün im Spiel, dort im Trikot. Seltsam. Nicht für mich, muss ich sagen. Aber das ist auch so eine Mannschaft, die völlig unberechenbar. Haben die nicht auch schon irgendjemand zum Straucheln gebracht? Das könnte sein. Aber das, gut, da könntest du jeden Gegner nehmen.
Es gibt doch keine Kleine mehr, gell?
Was mir noch spannend dunkt, ist, Bayern müsste diese Saison mal nach Dortmund.
Ja gut, das wäre die grünen drin.
Nein, die spielen daheim gegen Dortmund, richtig. Mhm. Zwar am 27. Spieltag, 30. März, Bayern gegen Dortmund. Es könnte sein, dass es dieses Jahr anders rauskommt. Meinst? Da würde ich fast 5 Franken wetten drauf. Also sehr wagemutig. Du siehst, dass dieses Jahr die keine Lust haben, mit dem Tuchel so weitermachen. Die hätten sich wahrscheinlich gewünscht, dass man den bitte jetzt gerade sofort soll
verabschieden.
Ja, bitte doch jetzt schon und von mir aus.
Ja, ich meine, aber wenn du jetzt Bayern anschaust, die müssen auf Freiburg am nächsten Freitag. Gibt es
ja,
ein zu zwei. Vincenzo Grifo hängt im neuen Freistoß rein und dann aber Kane noch einen Stopp-Pack, weil der macht ja nichts anderes. Also, dann sind schon 2 Punkte aufgehört, weil ja Leverkusen unentschieden spielt
gegen Köln. Gut.
Dann hat Bayern Lazio. Das wird lustig. Und dann sind sie ja schon draus aus der Champions League. Das heisst, nachher eine Einfachbelastung und dann marschieren sie.
Nein, ich habe das Gefühl, also wenn die gegen Lazio ausscheiden, dann ist Tuchel seine Zeit abgelaufen.
Ja, vielleicht ist das der Punkt, wo Leverkusen zum Straucheln bringt. Wenn sie den Tuchel früher in die Ferien schicken und dann kommt noch irgendeine Don Jupp aus den Kisten oder so.
Aber wenn nicht einmal das nützt sie etwas, weil sie direkt nichts mehr ausrichten können gegen Leverkusen. Ich glaube, dass Leverkusen Grossstrahl hat vielleicht mal ein Unentschieden oder so.
Komm, wir gehen in Endspurt.
Endspurt.
Im Endspurt reden wir über EHC Basel. Da haben wir letzte Woche uns gefragt, ob sie die Fasnacht verpassen, weil sie ausscheiden aus den Playoffs. Die haben es verpasst, weil sie noch überstanden haben, ein paar Matches. Und jetzt sind sie aber gleich in der Ferien.
Ja, und von der Fasnacht haben sie auch nichts gehabt. Also völlig verkehrt gelaufen, das hätten sie anders müssen planen. Ich glaube, die sind gescheitert an der Favoritenrolle. Zweiter war nach der Regular Season, nicht daran gewöhnt, jetzt haben sie Druck gehabt, sie mühen unbedingt Fisch beschlagen, haben sie nicht geschafft. Und warum nicht? Das frage ich dich jetzt. Ja. Was ist mit dem Heinz in Fisch?
Heinz Ehlers, der sicher der beste Trainer ist in der Swiss League, ich glaube, das kann man sagen. Oder gibt es noch irgendeinen, den man da müsste auf dem Radar haben? Ich wüsste gerade nicht, wer. Einer von den Matt-Brüdern bei Schottfond. Nein, kann man es nicht vorstellen. Also Heinz Ehlers mit Fisch Basel rausgekegelt. Jetzt kommt Schottfond dran als nächstes. Und also wenn ich jetzt entweder Alten, die andere Mannschaft neben Fisch, die aufsteigen wäre, oder Kloten oder Aschua, die potenziell die Liga-Quali bestreiten müssen, ich hätte Angst vor dem Heinz. Weil der Heinz weiss, wie aufsteigen geht. Der Heinz schreckt vor nichts zurück. Er ist ein absoluter Fachmann. Und es wäre wahrscheinlich für ihn ziemlich genug durch nach dieser schwierigen Saison in Fischbetüren gewürgt, da irgendwie auch nicht in die Suppe zu speizen. Also, angstberechtigt vor dem Heinz. Am Wochenende geht es schon wieder los. Formel 1 fährt schon wieder. Ist irgendwie schnell gegangen. Erst gerade noch Kanaldeckel gelüpft, jetzt geht es schon wieder ernst?
Unfassbar, Gott, das ist schon wieder los. Ja. Freue mich. Keine Regeländerungen gegeben, in dem Sinn, dass die Autos ganz gross anders aufgestellt sind. Also, würde man so weiterfahren, weil letztes Jahr nehme ich an, Red Bull wird ein Rennen nach dem anderen gewinnen. Also, Max Verstappen. Was ich spannend finde, ist, der Sauber Hoffe, tut niemandem weh mit dem. Hat jetzt endlich die Farbe, die er verdient, nämlich das Gurkengrün. Also der Teamname, Kickstake, weiß ich was, F1 und dann irgendwann noch. Oder ohne sauber, keine Ahnung. Fürchterlich.
Ist gleich 2026 bitte, wenn Audi kommt und
hoffentlich
wieder ein
bisschen. Mit schönen Farben.
Gut.
Und jetzt tippen wir noch.
Richtig,
nachdem ich Tippsspiel.
IB schon einmal weggetippt hat, korrekt, letzte Woche. Bleiben wir bei IB. Zürich IB, Sonntag, 16:30 Uhr. Wie geht's aus?
Wieso muss IB anfangen?
Ah, ich kann schon. Soll ich anfangen? Also gut, IB gönnt 2-0. Auswärts in Zürich.
Ja.
Ja, jetzt hast du den Salat.
Jetzt habe ich den Salat. Gut, ich sage, der FCZ schießt mindestens ein Goal.
Wer soll das machen?
Das ist mir gleich, wer es macht. Aber die schießen daheim mindestens ein Goal. Das gibt es 3-1.
Also für wer?
Für IB.
Aha.
Ja, ich glaube schon, dass die reagieren werden gegen Zürich. Aber ohne Gegengol geht es nicht ab.
Jetzt aber. Hoppla, Schorsch. Ja, da hat es gehört. Es knallt, also im letzten Grund.
Stimmt, muss man rakeln.
Ja, ohne Gegengol wird es nicht gehen.
Ja gut.
Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir
freuen uns auf nächste Woche.
Wiederhören.
Pro und Konter.